Ja, es ist 20:30 Uhr ungefähr am Montagabend und das ist die beste Zeit für den Fortuna-Fan, sich über die Bundesliga zu unterhalten. Und dazu sind hier bei mir einmal in Köln in der Souterrain-Wohnung der Moritz,
Guten Abend.
der Mirko,
Hallo.
die extern zugekaufte Expertise aus Osnabrück und in Berlin der Tim.
Servus.
Ich bin der Lukas. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier beim Aus dem Exil, dem Fortuna Düsseldorf Podcast. Und ja, da wollen wir direkt mal anfangen. Aber nicht bevor wir noch einen lieben Gruß nach Italien schicken, die Ausgeschlossenen, die immer bei uns sind. Jan und Janine, schöne Grüße.
Und schönen Urlaub.
Ganz genau das. Ja, dann legen wir mal los. Was ist denn so das Thema, was jetzt diese Woche so ansteht?
Ich würde sagen, fangen wir an mit den entsendeten Fortunen zu ihren Nationalmannschaften. Da ist ja jetzt Länderspielpause und da werden einige wieder hingeschickt.
Ja, unter anderem geht es ja für zwei unserer Spieler einmal rüber über den Teich. Und da werden ordentlich Kilometer mit dem Flugzeug gemacht für sechs Steffen. Und Alfredo Morales geht es dann gegen Mexiko. Und wie ich heute mitbekommen habe, in klarem Absprache mit Fortuna Düsseldorf werden die beiden nach dem einen Spiel auch schon die Heimreise antreten und rechtzeitig zur Vorbereitung für das dann anstehende Spiel gegen Wolfsburg wieder zur Mannschaft stoßen.
Das ist natürlich sehr erfreulich. Ich freue mich auch für Alfredo Morales, dass er nach 3 Jahren wieder dabei ist.
Ist es so?
Ist so,
Ah
nach 3 Jahren.
okay.
Ja. Bekam den Anruf von Greg Berhalter und darf jetzt mitfliegen. Was ich sehr unerfreulich finde, ist, dass der Herr Kownacki auch zur Nationalmannschaft berufen wurde. Da hatte ich mir eigentlich erhofft, gewünscht, dass in dieser Absprache, die ja Funkel und der Nationaltrainer von Polen offensichtlich getroffen haben, also die haben sich auf jeden Fall unterhalten und der war auch mal zu Gast beim Training etc. Nach diesen ganzen gebetsmühlenartigen, wir bauen den langsam auf und der muss erstmal fit werden und so weiter, hätte ich es doch ziemlich nett gefunden, wenn sie den dann mal zu Hause gelassen hätten. Ist jetzt nicht so, vielleicht spielt er ja auch nicht und holt sich dann einfach noch ein bisschen den Spirit ab und freut sich, dass er mit seinem Buddy Robert Lewandowski in der Kabine sitzen darf und holt sich noch ein paar Tipps fürs Wolfsburg-Spiel. Vielleicht geht das gut.
Ja, ich hoffe, das ist der Fall. Aber ich habe da ja so ein bisschen meine Bedenken. Ja, aber zumindest kommt er ja relativ gut ausgeruht, weil er wiederholt nicht 90 Minuten gespielt hat. Das wird
Ja.
er. Wie ist das denn eigentlich mit der ghanaischen Fraktion? Habt ihr das auf dem Schirm?
Ja, Tim?
Nee, gar nicht.
Ach so. Ja, ich
Ja.
meine, Kasem Adams ist verletzt, fährt nicht. Und Bernard Tekpetay spielt oder ist im Aufgebot der U23.
Ah, okay. Das heißt, der fliegt auch unter.
Anscheinend schon.
Okay.
Und das finde ich aber wiederum nicht so schlecht, weil der soll mal spielen, finde ich gut. Und dann kann er vielleicht auch an die Bundesliga rangeführt werden.
Bekommt ja im Augenblick auch nicht so viel Spielpraxis, ohne jetzt nochmal da
Vor
vorgreifen zu wollen, was ich gleich noch sagen möchte.
Na gut, wo wir gerade bei Nationalspielern sind, habe ich am Rande mitbekommen, dass tatsächlich Benito Raman jetzt auch das erste Mal für die belgische erste Nationalmannschaft nominiert wurde. Na gut.
Wow. Der hat ja bei Schalke bisher noch nicht so geglänzt.
Nee, deshalb keine Ahnung, ob es der größere Vereinsname macht oder ob Schalke da jetzt hofft, dass er sich bei der Nationalmannschaft ein bisschen Selbstvertrauen holt.
Dass er ein bisschen
Und
Spielpraxis
ja,
bekommt.
richtig. Ja, man wird sehen und weiterverfolgen.
Nicht vergessen dürfen wir natürlich Kaan Ayhan und
Ja,
Kenan Karaman.
aber das ist ja
Aber das ist ja
bekannt.
mittlerweile Standard. So geläufig, Standard, das ja.
Genau. Haben wir noch sonst jemanden vergessen?
Ich glaube, das war's.
Ich glaube erstmal auch, ja, genau. Alles klar, dann schauen wir doch mal auf das Spiel gegen Frankfurt. Jetzt am Sonntag. Wo habt ihr denn das Spiel verfolgt? Vielleicht zuerst mal du, Mirko, oder vielleicht dann noch am Anfang erstmal ein Satz dazu. Wie kommt es überhaupt, dass du als eigentlicher Osnabrücker auch hier so ein bisschen mal auf die Fortuna schaust?
Ja, erstmal dann nochmal lila-weiße Grüße in die Runde und danke, dass ich hier eingeladen wurde. Ich muss sagen, ich wurde letztes Jahr von den beiden Herren links und rechts hier eingeladen und wurde in die heiligen Hallen der Fortuna mitgenommen, war natürlich direkt begeistert. Und wir haben auch dann Sonntag zusammen das Spiel verfolgt bei mir auf dem Balkon. Mit einem leider enttäuschenden Ergebnis.
Aber dafür war das ganze Ambiente sehr, sehr angenehm, muss man sagen. Sehr nett. Ja.
Die letzten Sonnenstrahlen. Ja. Und du, Tim?
Ja, ich muss ja tatsächlich gestehen, dass ich tatsächlich die erste Viertelstunde des Spiels ohne Ton mir angeschaut habe hier in meinem Wohnzimmer. Das ist okay. Und parallel dazu auf einem weiteren Bildschirm mir die Berichterstattung von den Landtagswahlen reingezogen habe.
Ja. Das ist dann also der doppelten Negativität am Tag nicht widersteht.
Na gut, ich hatte ja ganz kurz gehofft, als ich dann den Ton einschaltete, fiel ja auch relativ prompt das nicht vorhergesehene Führungstor. Also ich meine, wir müssen das über die Saison nachhalten mit dem Tippspiel. Da lag ich natürlich goldrichtig, aber die Torreihenfolge war dann doch nicht auf meinem Schirm. Und ich habe gedacht, das wäre dann so ein bisschen der Ausgleich für die erste Viertelstunde, wo ich mir anhören musste, was in den beiden Bundesländern so gewählt wurde. Naja, wie wir jetzt alle wissen, ist es ja leider dann noch ein bisschen anders gekommen.
Ja, richtig. Was waren denn eure ersten Gedanken, als ihr die Aufstellung gesehen habt? Berdi und Moritz?
Also ich fand den Wechsel Fink für Karaman goldrichtig und ich glaube, es gibt gerade im Kader nicht unbedingt einen, der diese ähnliche Position bespielen könnte. Kann man auch drüber streiten, aber ich fand auf jeden Fall diesen Wechsel Fink für Karaman unbedingt notwendig. Und darüber habe ich mich gefreut. Ich habe mich auch über Kovnacki in der Startaufstellung gefreut, weil ich nach wie vor denke, dass der unser Heilsbringer sein wird, wenn er vernünftig fit ist, etc. Dafür muss er natürlich auch vernünftig ins Spiel eingebunden werden. Tommy hat sich so ein bisschen selbst aufgestellt, weil er einigermaßen vernünftige Leistung gezeigt hat und da habe ich auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass da irgendwie ein Wechsel stattfinden würde. Ansonsten Morales ist momentan in der und dass er Botzek bringt, habe ich auch so ein bisschen erwartet. So, das war, ja,
glaube ich, sogar schon ein bisschen angedeutet letzte Woche, ne?
Weil er den Botzek reingebracht hat und das war nicht schlecht.
Einer von euch, glaube ich. Hm? Kann das sein, dass entweder du oder Tim das sowieso schon irgendwie angedeutet hattet beim letzten Mal?
Also ich glaube, ich habe gesagt, dass ich mir das vorstellen kann. Ja,
genau.
Deswegen war ich erstmal mit der Aufstellung ganz zufrieden. Ich hatte auch letzte Woche gesagt, dass ich gerne ausprobieren würde, den Suttner links hinten aufzustellen. Der ist ja leider erkrankt, also hat sich auch die Viererkette selbst aufgestellt. Aber ich war einigermaßen positiv gestimmt.
Da würde ich direkt vielleicht mal nachfragen, als nicht direkter Fortuna-Fan. Du hast jetzt den Fink herausgehoben, den habe ich jetzt in dem Spiel eher schwach gesehen. Wie würdest du das sehen?
Ja, Licht und Schatten. Also mit dem Fink habe ich mich ein bisschen mehr beschäftigt, tatsächlich, mit den Statistiken von Fink, weil ich fand so ein paar Sachen, also ich habe dann in den Statistiken nochmal versucht, meinem Eindruck Nachdruck zu verleihen. Und er hat von 14 Kopfballduellen 9 gewonnen. Das finde ich schon mal eigentlich ganz stark. Nicht so schlecht. Hat 7 Ballgewinne mit 2 Tacklings, die er sehr gut durchgeführt hat. Also seine Grätsche, die Fink-Grätsche hat er wieder ausgepackt. Aber dann hat er eine Passquote von unter 50%. Der hat die schlechteste Passquote, ich weiß schlechteste oder zweitschlechteste Passquote im gesamten Fortuna-Kader gehabt bei diesem Spiel. Und das ist nicht so ganz typisch für den Fink. Ich liebe den ja sowieso sehr und weiß, also wie wir alle.
Bin ja auch großer Fink-Fan.
Ja, genau. Also selbst Mirko wollte schon sich ein Trikot befloppen.
Absolut. Ich bin wirklich großer Fan. Aber ich muss sagen, auch gerade, also man nimmt ihn ja sonst als Sicherheitsfaktor wahr, aber jetzt auch durch die Passquote merkt man, dass es in diesem Spiel nicht so gut geklappt hat.
Nee, das war, genau, und das hat genau diesen Eindruck ja bestätigt, dass ich eigentlich fand, er hat schon besser gewirkt als Karaman auf der Position, aber es gab sehr viel schwache Aktionen auch von Fink. Und
vielleicht, es gab, glaube ich, einfach wenige Situationen, wo er irgendwie mit dem Ball am Fuß Akzente nach vorne setzen konnte. Ne? Also ich glaube, was wieder sehr, sehr gut funktioniert hat, war wieder Fink als Pressing-Zehner irgendwie, als mehr oder weniger zweiter Mann, der halt irgendwie anläuft und der einfach wirklich einen richtig großen Deckungsschatten halt wirft und also wo, glaube ich, Funkel auch immer wieder drauf bauen wird. Und was halt sehr, sehr viel versucht wurde, waren halt immer lange Bälle von Eihahn, Morales oder Botzek dann auf Fink, die dann Fink oft aus der Zentrale in den Lauf von Außenspielern legen sollte. Das hat ein paar Mal ganz gut funktioniert.
Ja.
Aber ich glaube, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, so wie vieles in der ersten Halbzeit besser funktioniert als in der zweiten, glaube ich, nur noch ein oder zwei Mal. Aber wie gesagt, halt mit dem Ball am Fuß hat da einfach sehr, sehr wenig stattgefunden.
Ja, also ich muss sagen, weil wir gerade nochmal über den Moment der Aufstellung geredet haben, dass für mich klar ersichtlich war, was Funkel vorhat. So. Und die Wechsel tatsächlich auch irgendwie für mich einleuchtend waren. Nur wurden sie halt dann im Laufe des Spiels nicht unbedingt, naja, so bestätigt, wie wir es vielleicht auch im Lichte der letzten Saison vielleicht erwarten.
Ja, trotzdem hat es ja auf jeden Fall erstmal am Anfang ganz gut funktioniert, fand ich. Also die erste halbe Stunde ging ja eigentlich relativ klar erstmal an die Fortuna.
Ja, generell müssen wir später auch nochmal darüber sprechen, dass man gegen Ende abbaut, gegen eine Mannschaft, die am Donnerstag einen harten Fight zu kämpfen hatte.
Ja. Ja. Ich möchte noch ganz kurz anmerken, eine ganz lustige und herrliche Parallele zum 0:3 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt letztes Jahr. Auch da hat der Herr Kownacki nach kürzester Zeit ein tolles Tor geschossen, was dann wegen einer halb fragwürdigen Abseitsstellung von Luke Bacchio wieder zurückgepfiffen wurde.
Aber in dem Spiel, die Entscheidung würdet ihr schon als klar bezeichnen, oder?
Ja, schon.
Jetzt heute?
Ich also
gestern
mit,
meinst du?
Ja.
Ja,
ja,
schon.
Ja. Mhm. Ich weiß genau, wenn das gegen mich passiert, dann würde ich sagen, der hält den doch. Aber so muss ich jetzt aus der nicht ganz neutralen Perspektive sagen, finde ich auch Sinn.
Die Stellung beziehen, dass er natürlich geblockt wird und so den Angriff nicht verteidigen kann.
Ja. Aber wie er fällt, ist halt dann nicht natürlich.
Was ich irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen kann,
halt
weil wenn du nicht fällst, dann wird es auf jeden Fall nicht
zurückgegriffen.
Das ist halt einfach super ärgerlich, aber so ist es halt nun mal leider. Ja, wenn wir dann wirklich jetzt schon direkt ins Spiel einsteigen wollen, dann, ja, ich denke auch, dass das Tor, das Kownacki schießt, so, dass man kann sich nicht beschweren, dass es zurückgegriffen wird, das ist okay. Wenn der Schiedsrichter das allerdings nicht gesehen hätte, bin ich mir auch sicher, dass der Videoassistent halt nicht nochmal eingreifen wird und dass das Tor bestehen bleibt. Und
ja, das glaube ich auch.
Ich glaube, wahrscheinlich fühlt sich ja immer jeder Fußballfan von jeder Mannschaft immer auf der etwas benachteiligten Seite, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass solche 50-50 Entscheidungen halt sehr, sehr häufig gegen die Fortuna laufen, also vor allem auch noch im Rückblick auf die letzte Saison. Aber ja, da mag der Schein auf jeden Fall trotzdem trügen. Trotzdem auf jeden Fall fand ich eine super Bewegung, super Laufweg von Kovacen, der da sehr, sehr aufmerksam war auf jeden Fall. Und was mich auch so ein bisschen darin bestätigt hat, dass weil er halt da einmal nicht vom Flügel kommt, sondern auch ein bisschen aus einer Mittelstürmerposition, dass es halt sofort funktioniert, weil ich nämlich eigentlich im Gegensatz zu Funkel finde, dass Kovacen nämlich eben auf dem Flügel ein bisschen verschenkt ist.
Ja, als hängende Spitze könnte man den durchaus auch mal bringen, das stimmt.
Ja, würde ich ihn eigentlich auch lieber sehen. Also ich denke, das wird wahrscheinlich auch passieren, wahrscheinlich dann eher in den Heimspielen, wo man gegen weniger spielstärke Gegner agieren wird. Aber vielleicht eben auch mal ganz vorne drin. Also da wurde einfach bisher noch sehr, sehr wenig eingesetzt, aber Wendt hat damit eigentlich immer ganz gut gefallen.
Na gut, aber also ich denke mal, dass schon die Idee war, so wie das Tor ja dann auch gefallen ist, mit Flanken zu agieren und da, keine Ahnung, hätte ich jetzt Kornatzki dann eher noch als hängende Spitze gesehen und das wäre vielleicht für das Spiel in Frankfurt ein bisschen zu viel Attacke gewesen.
Was ich halt an dieser einen Szene wieder ganz großartig finde, bei Kovnatski, und deswegen finde ich den auch einfach so toll. Wir haben das nicht oft gehabt bei der Fortuna, dass wir einen Spieler haben, der da steht und dieses Ding reinzimmert. So, und das war auch letzte Saison ja ein paar Mal so. Also, wenn der irgendwie am Strafraum ist, in einer gefährlichen Schussposition, dann wird das halt echt gefährlich. Und dann ist es.
Ja, der hat einfach einen richtigen Abschluss wie ein richtiger Bundesliga-Stürmer. Also das ist wirklich, ja.
Ja.
Ja, es ist einfach so. Also ich
Ja.
glaube, der sticht da halt wirklich mal noch ein bisschen raus in dem Kader, auf jeden Fall.
Wobei mich ja letzte Saison Henning auch überrascht hat durch diverse Tore und seine Schusstechnik. Bei aller Langsamkeit würde ich ihm das jetzt auch nicht ganz absprechen.
Ja, also der hat auf jeden Fall auch einen super Abschluss, aber der braucht halt, glaube ich, immer noch ein bisschen mehr Abstand zum Gegner, um
Das
dann halt auch
stimmt,
so
ja.
abschließen zu können.
Ja, das sehe ich auch
Aber
so. Aber also ich
genau den
meine,
Platz hat er dann ja auch ein bisschen später
genau.
gehabt.
Genau, ja. Ja, danke für die Überleitung. Also ich muss sagen, ja, die Szene, die dann tatsächlich zum Führungstreffer geführt hat, da fällt mir auf, dass da mal ohne Schnickschnack, ohne lange Rumspielen alles ein Tacken schneller ging. Und das fehlt manchmal ein bisschen. Also dass da ansatzlos gesehen wurde von Morales, dass da direkt geflankt werden muss. Manchmal denke ich mir, ist das Tempo nach vorne dann doch noch zu schleppend.
Ja, es passiert halt oft über lange Bälle.
Ja.
Und was die aber meiner Meinung nach eben in dieser ersten Halbzeit vor allem viel besser gemacht haben oder anders angegangen sind als gegen Leverkusen und es hat besser funktioniert, dass sie eben viel früher draufgegangen sind. Die haben sich ja nicht
Ja.
20 Meter hinter der Mittellinie verschanzt, wie gegen Leverkusen. Sondern die haben ja wirklich diese Pressing-Momente gehabt und haben
Ja.
dadurch auch Ballgewinne gehabt und haben dann oft diese Ballgewinne extrem schlecht ausgespielt.
Ja.
Aber das waren die Szenen, die im letzten Jahr für Fortuna diese Saison gerissen haben. So.
Richtig.
Und das fand ich schon sehr viel besser als in den ersten beiden Spielen. Und ja, das lässt auf jeden Fall hoffen, so eine Halbzeit.
Ja, genau. Und dann muss halt das Umschalten noch schneller klappen und dann sehe ich auch positiv in die nahe Zukunft. Was ich aber auf jeden Fall gesehen habe, ist eine ganz andere Körpersprache, so ein Annehmen dieses, ja, fast schon so ein Aufnehmen der Atmosphäre, die da in Frankfurt auch herrscht. Und da würde mich jetzt auch mal interessieren, weil ich im Nachhinein dann noch gehört habe und ich teile diese Einschätzung, dass Friedhelm Funkel gesagt hat, dass das auf jeden Fall von den drei Auftritten bisher der stärkste war. Würdet ihr das auch so sehen?
Also in der Summe schon, denke ich. Also vor allem, weil die erste Halbzeit eigentlich, also die erste Halbzeit war mit Sicherheit die stärkste bisher in dieser Saison. Die zweite gegen Leverkusen kann man ja vielleicht sowieso so ein bisschen in Anführungsstriche setzen, weil das Spiel einfach relativ früh entschieden war. Und Bremen habe ich jetzt auch gar nicht mehr so genau vor Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da war man auf jeden Fall auch nicht überzeugend überlegen. Und das war man gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit einfach schon. Also da hat er einfach mehr oder weniger schon alles funktioniert, was man sich vorgenommen hatte, so ungefähr. Also mehr kann man, glaube ich, von der Halbzeit da nicht erwarten.
Ich finde auch
Ja,
gerade, ja.
dann kam halt die Halbzeit, ne? Ja.
Also ich finde auf jeden Fall, also ich würde mich auch Friedhelm Funkels Meinung anschließen. Und ja, ich fand auch, die haben wieder eigentlich extrem wenig wirklich dicke Chancen zugelassen. Also in der ersten Halbzeit ja eigentlich nur eine. Dieser Abschluss ganz kurz vor der Halbzeit. Ja. Ja, das Problem kam hinten raus.
Ja, jetzt zeigt sich hier der eklatante Mangel, den wir hier aus unserem Exil manchmal so mit uns rumschleppen, dass wir eigentlich noch so einen Kiebitz beim Training bräuchten, ne? Wenn man da über eine konditionelle Schwäche reden möchte, dann ja, bräuchte man jetzt einen Experten beim Training.
Ich weiß gar nicht, ob das dann zwingend nur am Mangel der Fortuna lag in der zweiten Halbzeit oder ob das dann auch einfach den nötigen Schwung bei Frankfurt gab, dass dann ein Bastos eingewechselt wurde, dass dann einfach nochmal die Heimkulisse eine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich nur bei der Fortuna lag.
Also nur ganz bestimmt nicht. Also ich glaube schon, dass auf jeden Fall Frankfurt einfach generell in der zweiten Halbzeit halt viel besser geschafft hat, irgendwie die eigene Qualität auf den Platz zu bringen und irgendwie das eigene Level irgendwie abzurufen, so als ob man sich in der ersten Halbzeit erstmal nochmal so ein bisschen die Müdigkeit aus den Beinen spielen musste, so bis die Beine aufgehen. Ja, und die Reinnahme von Bastos hat auf jeden Fall ja sofort geholfen. Also der sofort gesehen, mit der Einwechslung war hinten bei Fortuna einfach immer Alarm und irgendwie man war sich da nicht wie in der ersten Halbzeit irgendwie dann einfach immer relativ unsicher, dass die Innenverteidiger das irgendwie ganz gut wegverteidigt bekommen.
Das fand ich eigentlich auch schon eine sehr beeindruckende Giftigkeit von dem Spieler. Und auch vor dem Gegentreffer sieht man ja, wie die Innenverteidiger noch versuchen, miteinander das da irgendwie zu strukturieren, aber den kann man eigentlich fast gar nicht verteidigen.
Ja, denke ich auch. Da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, dass der liebe Jan, der sich ja letzte Woche auf Frankfurt vorbereitet hat, eigentlich das Spiel schon vorausgesagt hat in seinem Ablauf. Er hat ja gesagt, der Knackpunkt ist, die verpennen die erste Halbzeit und in der zweiten Halbzeit sind die dann besser. Genau so war es. Also bravo Jan, war eine eiskalte Profi-Analyse.
Ja gut, dafür ist er natürlich auch der Experte der Gegnerbeobachtung. Ja. Genau deswegen haben wir ihn dafür ausgewählt. Wir waren, glaube ich, alle am allerwenigsten überrascht, dass es so gekommen ist.
Ja, richtig. Jetzt erinnere ich mich auch.
Ja, ich glaube, irgendwie ein ganz wichtiger Punkt ist irgendwie, dass und das wirft natürlich jetzt auch schon wieder so einen unguten Schatten auf das nächste Spiel, dass man auch einfach zwei relativ kleine Innenverteidiger hat. Also ich glaube, Eihahn ist 1,84, Hoffmann ist 1,82.
Ist und das nächste Spiel gegen Wolfsburg?
Das nächste Spiel ist gegen Wolfsburg,
ja, dann genau. Ist das genau das richtige Thema.
Absolut.
Mit Wut Weghorst.
Ja, und ich weiß nicht, das hat irgendwie auch in der letzten Saison immer schon Probleme gemacht, wenn man gegen große Stürmer gespielt hat. Und das war jetzt irgendwie auch wieder ein bisschen so. Also es hat wirklich jedes Mal lichterloh gebrannt. Ich weiß nicht, ob das gegen andere Mannschaften auch so aussieht.
Ja, also ich denke mal, da muss man halt dann tatsächlich gucken, dass man auch von solchen großen Stürmern, die so ein bisschen auf den Außenpositionen von Zulieferern abschneidet. Und ich glaube, dass es möglicherweise auch mit hineingespielt hat in die zweite Halbzeit. Natürlich, Frankfurt kam viel stärker auf. Aber man darf auch nicht vergessen, dass drei von vier Spielern der Viererkette ja auch schon gelb verwarnt waren. Und ansonsten haust du da mal einfach so dazwischen und verhinderst so eine Flanke. Und ich denke, dass das nicht ganz unwichtig war.
Stimmt, es gab gelbe Karten für alle ungefähr irgendwann, ne?
Also ja, die ganze Hintermannschaft. Nur Eihahn hatte keine, aber die anderen drei in der Kette haben alle eine Verwarnung in der ersten Halbzeit gesehen, so.
Aber Eihahn hat sich auch noch gelb geholt.
Ja, später glaube ich noch, aber der ging nicht mit dieser Hypothek in die zweite Halbzeit, so.
Ja. Es gab Aktionen, wo die definitiv nicht so an den Mann gegangen sind, wie sie es getan hätten, wenn sie noch nicht gelb verwarnt gewesen wären, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht hätte man ja so auch den Ausgleich verhindern können. Mhm. Wobei ich da den Fehler eigentlich eher ein bisschen früher sehe. Also als das Tor fällt mal wieder durch einen Einwurf. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore nach Einwurf Fortuna jetzt in den drei Spielen schon bekommen hat. Das ist mindestens das dritte, wenn nicht sogar das vierte. Ist auf jeden Fall jetzt schon häufiger vorgekommen.
Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob die gegen Bremen auch eins hatten, aber gegen Leverkusen waren es ja zwei nach Einwurf.
Und ja, also in dem Augenblick, wo der Einwurf ausgeführt ist, pennt Morales einfach komplett. Also er kommt dann zwar irgendwie noch in den Zweikampf, hat zumindest noch irgendwie einigermaßen Fuß vor der Flanke, aber kommt halt sofort irgendwie mit einer negativen Geschwindigkeit, auf die dann der Angreifer halt besser reagieren kann. Und ja, bekommt dann halt eben die Flanke rein, dann ist es halt irgendwie natürlich super schwierig, dann Joss zu verteidigen, auch wenn es dann wahrscheinlich irgendwie noch ein kleines Abstimmungsproblem irgendwie gibt.
Ja, generell fand ich, dass Morales in der zweiten Halbzeit auch ordentlich abgebaut hat. Also in der ersten Halbzeit habe ich den recht stark gesehen, aber in der zweiten Halbzeit nicht nur wegen dieses Aussetzers, kam da recht wenig. Vielleicht wäre, weiß ich nicht, wie seht ihr das? Ohne jetzt schon über Wolfsburg zu reden, ist der nach meiner Meinung nach, wenn man alles zusammennimmt, drei recht starken Spielen, vielleicht auch, weil ich nicht so viel erwartet habe, ist der für euch jemand, der viele Spiele machen wird diese Saison?
Ich vermute, dass er das tun wird, also auf jeden Fall, solange er auf dem Level spielt, das er jetzt hat, aber ich wünsche es mir eigentlich nicht, weil ich auf dessen Position Louis Baker sehe. Für den ich ja sowieso eine kleine Schwäche habe und der mir auch in dem Spiel eigentlich wieder ein bisschen gefehlt hat, weil die Härte und die Körperlichkeit, die Morales bringt, die bringt Baker halt auch. Also vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen unkontrollierter und ich kann auch sehr, sehr gut verstehen, dass wahrscheinlich das jetzt nach diesem Spiel, wo Baker fast vom Platz geflogen ist, dass die ganz übliche Funkeldenkpause war, die man genauso bekommt, wenn man nicht alle Anweisungen zu 100% richtig ausführt und zwei Tore schießt, so, dann kann man auch davon ausgehen, dass man im nächsten Spiel auf jeden Fall auf der Bank sitzt. Und ja, vielleicht ist es alles der Teil von einem großen Plan. Ich vertraue da auf jeden Fall immer noch in Funkel, denke aber trotzdem, dass der Fortuna einen Louis Baker in dem Spiel relativ gut getan hätte. Also gerade dann auch noch nach den Wechseln in der zweiten Hälfte, als dann ja wiederum einfach sehr wenig Leute mit der Fähigkeit, einen guten Steckpass zu spielen, auf dem Platz standen, sehr wenig Leute mit viel Geschwindigkeit auf dem Platz standen, nachdem dann irgendwie auch noch Kovacny irgendwie ausgewechselt wurde, gab es dann eigentlich fast niemanden mehr, der mal so ein bisschen das gewisse Extra mitbringt. Vielleicht noch Zimmer über die Geschwindigkeit, aber...
Tommy ist schon auch schnell.
Ja, ja.
Schon auch schnell. Ich fand, wie bei vielen Fortunen an dem Abend, auch oft schlechte Entscheidungen getroffen. Aber auf jeden Fall kann der auch mal sehr gute Sprints anziehen. Wer ist dir denn noch aufgefallen, Mirko?
Ich würde generell vielleicht mal zu dem Thema sagen, Tommy bestimmt für die Geschwindigkeit zuständig. Und ich bin da vielleicht im Kader nicht ganz so drin wie ihr. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Fortuna auch sehr nach Körperlichkeit aufgestellt hat, um einfach gegen diese bockstarken Frankfurter irgendwie dagegenhalten zu können. Und finde das vielleicht von außen betrachtet gar nicht so unnachvollziehbar. Wenn man in Frankfurt spielt, dann vielleicht eher auf Körperlichkeit als auf Steckpässe, Geschwindigkeit etc. zu setzen.
Ja, trotzdem fand ich aber, dass gerade in der, ja, eigentlich immer mal wieder, selbst wenn die früh draufgegangen sind, der Druck auf die letzte Kette ein bisschen zu wenig weggehalten wurde und dadurch natürlich auch die gelben Karten zustande kamen. Irgendwie weiß ich jetzt nicht so genau. Man kann immer viel philosophieren, aber vielleicht wären Louis Baker in diesem Spiel dann mit einer gelb-roten Karte vom Platz geflogen. Man weiß es halt nicht. Ja, aber ich sag mal zum Beispiel den Botzek habe ich halt auch nicht stark gesehen. Aber mit beiden zusammen, Morales und Baker, wollte er anscheinend nicht nochmal es probieren. Ne?
Was ich jetzt sagen kann, mir jetzt, um zur Frage nochmal zurückzukommen, dass mir jemand besonders aufgefallen ist, da muss ich passen, zumindest auf der Fortuna-Seite.
Aber sicher, natürlich. Also wer mir besonders aufgefallen ist, aber vielleicht liegt das einfach daran, dass ich jahrelang jetzt mit Unsicherheit von Strafraumbeherrschung leben musste,
weiß, was kommt, ja.
Ist Zach Steffen. Also ich meine, der zieht ja förmlich die Bälle mit seinen Handschuhen an. Also wirklich, das ist eine Wohltat nach all den Jahren, mal so eine Strafraumbeherrschung in Düsseldorf zu sehen.
Ja, den Unterschied sehe ich auch zur letzten Saison. Das ist schon wirklich beeindruckend.
Ja. Ja, ich befürchte auf jeden Fall auch schon Schlimmstes. Eine Schulter-Ecksprengung jetzt beim Länderspiel.
Ja.
Ja, stimmt, auf jeden Fall.
Diese mexikanischen Treter.
Absoluter Sicherheitsfaktor. Tut richtig gut, sich irgendwie einfach gar keine Gedanken machen zu müssen über diese Position im Augenblick. Irgendwie, wenn ein Ball hinten reinfliegt, wenn ein Ball aufs Tor kommt, so. Ja. Da kann man nicht relativ sicher sein, dass er seinen Job erledigt.
Aber durchaus auch der Wille, ich sag mal, das kann noch besser werden, aber der Wille zur schnellen Spieleröffnung nach einem abgefangenen Ball. Also ich muss sagen, auf dieser Position haben wir uns klar gesteigert gegenüber der letzten Saison.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, leider war er dann beim 2-1 auch relativ chancenlos.
Ja.
Ja, dass dann halt irgendwie wieder über die linke Abwehrseite gefallen ist.
Ja.
Wo man auch klar sagen musste, dass Gieselmann vielleicht generell nicht das allerbeste Spiel gemacht hat und gerade zum Ende hin dann halt irgendwie auch ziemlich abgebaut hat. Also da rollte ja irgendwie jeder Angriff über die Seite.
Ja, und da sind wir beim Thema. Ich hatte gehofft, dass es nochmal kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mich in keinem der drei Spiele wirklich komplett überzeugt. Und die Frage ist, wie seht ihr das? Wird er weiterhin Stammspieler bleiben?
Also ich muss sagen, ich habe Angst. Das ist so mein Grundgefühl. Weil ich glaube, dass er weiterhin Stammspieler bleiben wird. Und sich jetzt schon, also vielleicht kann er sich auch wieder steigern und so, aber es ist jetzt schon eine extrem schwache linke Abwehrseite, die wir da gerade haben. Vielleicht, also ich muss sagen, das 2-1, natürlich lässt sich Gieselmann, da sind individuelle Klassenunterschiede zwischen den Spielern, die sich da gegenüberstehen. Dieses 2-1, da ist meiner Meinung nach auch Pledel einfach viel zu spät, kriegt nicht mit, was passiert, läuft halt kurz mit dem Mann mit und bleibt dann stehen und ist dann irgendwie 1-2 Meter weg. Also klar, wenn man kann nicht alle Flanken in der Bundesliga verhindern oder alle Pässe in der Bundesliga verhindern am Mann, weil dafür haben wir einfach nicht die Qualität im Kader. Das kann man dann auch so einem Gieselmann nicht unbedingt anlasten. Aber dann muss man halt gucken, dass es in der Mitte so kompakt ist, dass jeder guckt, auf wen er aufpasst und wo die Passwege sind. Und das hat dann nicht funktioniert. Da wollte ich eigentlich auch noch gerne drüber sprechen, was ihr von den Einwechslungen haltet.
Ja, aber bleiben wir noch mal kurz
beim
Thema, Thema Gieselmann, weil also ich würde es auch überhaupt nicht an der Situation festmachen wollen, die dann zum 2-1 führt, sondern eher, dass er halt irgendwie nach 70 Minuten platt wirkte. So, und Frankfurt das irgendwie, irgendwie hat jemand das gemerkt und die haben ja dann auf jeden Fall immer über die Seite gespielt und es wird wenige Spiele geben, wo wir ab der 70. Minute die Spiele nur noch nach Hause schaukeln müssen.
Ja. Genau, das, weil es kann schon sein, dass sich das jetzt so ein bisschen als eine Schwachstelle auftut und da ist dann Fortuna einfach extrem anfällig. Und nicht nur wegen der Fitness, auch wegen schlechter Positionierung etc., aber diese linke Abwehrseite ist, finde ich, sehr anfällig gerade und das macht schon Sorge. Ich glaube auch,
dass das jetzt so ein bisschen einfach ein Problem werden könnte, weil man hat jetzt zwar irgendwie drei Linksverteidiger im Kader, aber auch die beiden Alternativen, die es für Gieselmann gäbe, wenn das jetzt der Fall ist, dass er aus diesem Formloch irgendwie erstmal nicht wieder hinauskommt, sind halt einmal Markus Suttner, wo ich auch nicht glaube, dass da jetzt noch ein großer Qualitätssprung gegenüber Gieselmann auch in der jetzigen Form halt irgendwie kommen würde. Und auch den hat man ja eigentlich nur geholt, weil man nach ein paar Wochen Trainingslager entschieden hat, dass man Diego Contentos eben nicht zutraut, in der Hinrunde
zweiter Linksverteidiger
eine echte Alternative irgendwie zu sein. Genau. So, dass man sich einfach entschieden hat, diese Position dreifach zu besetzen. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenige Positionen, die man bei der Fortuna dreifach besetzt hat. Was, glaube ich, ja, eine ziemlich deutliche Sprache spricht. So, das heißt, ich würde sogar erstmal denken, dass Gießenmann jetzt erstmal noch weiterspielt. Dass man jetzt erstmal die Länderspielpause nutzt, sich vielleicht ein bisschen neu aufstellt, mal schaut, so, was übers Training funktioniert und dann erst nochmal ein, zwei Spiele versucht, ob er sich steigern kann und sonst ja wird bestimmt Dutter dann halt mal die Chance bekommen.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass Gieselmann generell schon auch Ansätze hat, die ihn zu einem tendenziell Erstliga-Linksverteidiger machen können. Er kann auch gute Standards schießen. Ich würde mir da manchmal noch vielleicht mehr Unterstützung aus dem Mittelfeld wünschen, gerade bei einer Dreier-Fünfer-Kette von Frankfurt mit einem starken Da Costa. Ich weiß gar nicht, ob ihm da immer dann der Vorwurf zu machen ist. Ja.
Genau, ja, da wollte ich auch so ein bisschen. Ich, also das muss natürlich von dann doppelt gelöst werden. Also ich meine, natürlich sieht er da auch manchmal so aus, als wäre er ein bisschen alleine, aber trotz alledem ist es definitiv so, dass in den ersten drei Spielen der neuen Saison Gieselmann an die Leistung der letzten Saison bisher nicht anknüpfen kann. Und ich hoffe, dass sich das jetzt mit einer Woche Abstand gegen Wolfsburg als kleine Anlaufschwierigkeit korrigieren lässt.
Ja. Mirko, was hältst du von Thomas Pledel?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe ihn jetzt das erste Mal sehen können und wahrgenommen. Kam ja, glaube ich, von Ingolstadt, ist das richtig? Und also meiner Meinung nach hatte er ja gar keinen Zugriff aufs Spiel. War dann auch beim zweiten Tor da irgendwie im luftleeren Raum, hatte irgendwie keinen Zugriff auf den Gegner. Also der Wechsel hat mich jetzt rückblickend schon sehr gewundert. Wie seht ihr das denn?
Ja, also dem würde ich mich eigentlich relativ kommentarlos anschließen. Wie ich generell auch alle Wechsel halt vielleicht in ihrer Gänze irgendwie nicht ganz nachvollziehen konnte, so habe ich ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Also, dass man Kovnjaski irgendwie rausgenommen hat und dann halt einen Baker und einen Tekbetej komplett auf der Bank schmoren lässt, 90 Minuten, hat einfach dafür gesorgt, dass einfach sehr, sehr wenig Spieler halt noch so auf dem Platz standen, die so dieses gewisse Extra halt gebracht haben. Und ich hatte bei Kovnjaski auch nicht das Gefühl, dass es halt nicht für 90 Minuten gereicht hätte. Also, der wirkte auf mich eigentlich gar nicht platt und dafür hat dann halt Oliver Fink durchgespielt und der spielt aus relativ gutem Grund eben oft nicht durch, weil es eben sehr, sehr häufig nur für 70 Minuten volle Leistung reicht und ich hatte auch das Gefühl, dass er halt in den letzten 20 Minuten irgendwie auch nicht mehr die Schärfe im Anlaufen vom Anfang hatte und irgendwie nicht mehr ganz so präsent war in der und ja, wenn man sich den Wechsel vielleicht sowieso dann irgendwie noch für die Linksverteidigerposition aufgespart hätte, aber das ist wahrscheinlich jetzt sehr, sehr.
Stimmt. Aber hättest du dir dann quasi einen Wechsel gewünscht, einen Positionswechsel zwischen Kovnatski und Fink und dann auf die linke Seite jemand anderen stellen?
Ja, ich hätte vielleicht Hennings rausgenommen, weil es ist sowieso oft so, finde ich, dass Hennings in der ersten Halbzeit noch ganz gut funktioniert. Wenn man dann aber wenn man dann aber halt irgendwie in der zweiten Hälfte halt irgendwie immer noch, also wenn man dann irgendwie aber erstmal führt oder es noch unentschieden steht und letztendlich die Räume halt hinter dem Gegner immer größer werden, man den Ball aber auch immer weiter hinten gewinnt, so ist es immer wichtiger, dass man halt irgendwie dann auch jemanden vorne zentral halt mit einem schnellen Ball halt schicken kann und das geht einfach nicht. So, du kannst Rufen Hennings einfach niemals steil mit einem vertikalen Ball halt schicken, sondern dann ist der Ball halt weg. So, es muss immer erstmal irgendwie über die anderen Spieler der Ball in den Strafraum gebracht werden, um ihn dann in eine Abschlusssituation zu bringen. Und da ist er dann ja auch stark, so auf jeden Fall. Aber man kann halt nicht irgendwie so einen richtig schönen langen Schnitt stellen, weil man dann mal nach vorne spielen, so einer wie er letztes Jahr halt ja von Stöger auf Luke Bacchio gegen Dortmund zum Beispiel gespielt hat, ja. Also so ein Fass, der das ganze Spiel öffnet. Aber ja, ich glaube, viele Schwierigkeiten, die Fortuna im Augenblick gerade im Spiel nach vorne hat, die haben natürlich damit zu tun, dass im Augenblick solche Leute wie Stöger, wie Luke Bacchio eben fehlen. Das ist logisch.
Ja, und also ich hab die Wechsel auch nicht ganz nachvollziehen können, weil für mich es ist gerade vor der Länderspielpause jetzt, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er irgendwie, okay, der Junge scheint dann wohl bei 100% zu sein, wenn John Zimmer dann eingewechselt wird, aber irgendwie auch genau wie ihr auch sagt, Pledel habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Und wenn man den, sag ich mal, Bundesliga-Minuten geben will, dann verstehe ich es auch nicht, wo so ein Spiel irgendwie auf Messerschneide steht. Da hätte man sich vielleicht besser sagen sollen, wir warten noch mal 2 Wochen, bis die beiden dann voll im Kader konkurrenzfähig sind und testet sie vielleicht noch mal jetzt am Donnerstag, wo ja die Fortuna mal wieder probiert, rund um Düsseldorf und in Düsseldorf ihren Fans möglichst nahe zu kommen. Gibt es ja das Testspiel, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, im Südpark bei Schwarz-Weiß 06. Ganz interessant für mich jetzt, weil mein Bruder dort damals mit 5 Jahren angefangen hat, Fußball zu spielen. Und der wird natürlich auch hingehen. und außerdem ja auch der Verein, in dem Heino Ehrenmitglied ist. Auf jeden Fall auch bei der Ankündigung ein ganz großartiges Bild von Axel Bellinghausen und Heino. Das kann ich jedem empfehlen, ja, da mal nachzusuchen.
Das sind genau die Informationen, warum die Leute diesen Podcast hier hören.
Hat zu Heino nicht mal Jan Delay was gesagt, was er dann irgendwie so halb zurücknehmen musste, gerichtlich verordnet?
Ja, hat sich auch beleidigt.
Nicht. Ich glaube, der hat gesagt, der Typ ist ein Nazi.
Ach so, okay. Gut, vielleicht ist er das, weiß ich nicht.
Ja. Ich glaube, aber das steht ja Axel Bellinghausen ein Foto mit ihm machen will.
Das steht ja auch dem Fight gegen Schwarz-Weiß. Süd. Wie heißen die denn?
Schwarz-Weiß 06 heißen die einfach.
06, ah ja.
Aber es stimmt, ist schon recht südlich.
Aber Heino ist tot, oder?
Gute Frage.
Kann ich dir nicht sagen, ich glaube nicht.
Okay. Wo man jetzt gerade so ein bisschen abdriftet und jetzt schon einen namhaften nächsten Gegner genannt hat, vielleicht kann man da ja noch kurz auf das Wolfsburg-Spiel blicken.
Ja.
Wenn du unbedingt willst, wenn es dir wichtiger erscheint als,
Heino.
Als der Blick auf Schwarz-Weiß 06, dann können wir auch noch ganz kurz Wolfsburg ansprechen.
Da ist mir nur eingefallen, die tragische Verletzung von Schlager, der sich in den ersten 3 Spielen, also er hat da ziemlich stark aufgespielt und hat sich jetzt das Sprunggelenk gebrochen, fällt 3 Monate aus. Sicherlich keine uninteressante Personalie für die Fortuna, dass der ausfällt. Also es tut mir natürlich total leid für ihn, ist aber nicht uninteressant fürs Spiel.
Was hat er denn gemacht im Spiel, der Wolfsburger?
Ja, spielt er da auf der 6, 8, je nachdem. Und ist einfach total wichtig irgendwie in der Zweikampfpräsenz, im Aufbau. Und er ist ja halt eine Neuverpflichtung gewesen. Und kam sowohl bei den Fans als auch, wenn man sich die Spiele angeguckt hat, irgendwie total gut an. Und natürlich dann auch noch der Torwart. Castells fällt auch aus.
Ja.
Ja. Haben wir auch gerade schon gesehen, ja. Ja, vielleicht kann man das ja irgendwie mal nutzen, auch wenn es natürlich immer leid tut mit Verletzungen. Aber
Fortuna schießt ja eh immer nur aus der zweiten Reihe. Da muss man dann hoffen, dass der Torwart ein paar mehr Bälle abklatschen lässt als der Herr Castells.
Ja, da würde ja auch wieder mal Luis Baker sehr gut ins Team passen, der auf jeden Fall, glaube ich, den besten Schuss aus der zweiten Reihe im Kader haben sollte.
Kann passieren, ja.
Oder vielleicht kommt Hennings dann ja mal zum Schuss. Das wäre doch auch nicht schlecht, das Schießen kann er ja schon.
Ja, der kann wirklich schießen.
Ja, finde ich wirklich. Also das kam mir ein bisschen zu kurz. Das,
ja. Ist der, wie hat er dir damals den Rückzug gemacht?
Ja. Das war wirklich ein Publikumsliebling, könnte man sagen. Ja. Unsere Gruppe ziert ja auch eine Autogrammkarte mit Hennings, muss man an dieser Stelle sagen.
Das ist ein verbindendes Element hier zwischen Osnabrück und Fortuna Düsseldorf.
Ja, wer will nicht Ruben Hemmings, auf jeden Fall. Ja. Bester Mann dafür.
Emma Ioa.
Ja, da können wir ja später vielleicht.
Okay, der war ja nur ganz kurz, meiner. Aber ich glaube, was vorhin schon gesagt wurde, das größte Problem, was ich eigentlich auch sehe, ist halt die Größe der Innenverteidigung im Gegensatz zur Größe der Stürmer von Wolfsburg.
Ja, das sehe ich nämlich eigentlich auch. Also vor allen Dingen, wenn man auch nochmal sich überlegt, wie das in der letzten Saison ausgesehen hat, als man sogar mit Kaminski noch einen etwas größeren Innenverteidiger drin hatte, was damals Wout Weghorst mit der Fortuna angestellt hat. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, wie das erste Spiel ausgegangen ist.
Das kann ich relativ klar sagen, weil das war eines der wenigen Spiele, wo ich es nach Düsseldorf geschafft habe. Mit dem frisch gebackenen 1:7 in der Tasche aus Frankfurt bin ich dann nach Düsseldorf gereist und habe da
der Ereignisse.
Ja, und habe dort tatsächlich hätte, wenn ich es rechtzeitig dank der Rheinbahn ins Stadion geschafft hätte. Dank der Rheinbahn war ich etwas zu spät. Ansonsten hätte ich die 10 Gegentore in einer Woche komplett gemacht. Das war ein 0:3.
Ja, ja. Kannst du dich dann noch erinnern, an wie vielen Toren die Horst
da beteiligt war? Nein.
Ich meine mich auf jeden Fall auch zu erinnern, dass er da mindestens ein oder zwei Tore gemacht hat. Und ja, ich glaube,
ich war alles andere. Ich war alles andere als unbeteiligt, würde ich sagen.
Ja, bei dem 0:3 vielleicht auch keine schlechte Entscheidung.
Die, aber diese 0:5
auswärts in der Lage.
Nee, 2:5.
Wenn ihr euch dann noch erinnert, hat Weghorst, glaube ich, 3 Tore und 2 Vorlagen gemacht. Ja. Und das hätten, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr sein können. Also da hat es einfach hinten und vorne nicht gestimmt. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass die Fortuna wieder ähnlich schlecht mit ihm zurechtkommen wird jetzt am Wochenende.
Dann wäre vielleicht noch eine weitere Sache, die interessant ist, dann in der Beobachtung, ohne euch zu viel Angst machen zu wollen. Auch Wolfsburg spielt mit 3er-5er-Kette mit einem starken William, der dann auf Gieselmann trifft. Das wird dann natürlich spannend sein, wie er den verteidigt bekommt, weil er dann auch die Flanken auf Weghorst schlägt. Also es ist auf jeden Fall viel Gefahrenpotenzial da, trotz der Verletzung.
Naja gut, aber also ich habe diese Saison noch nicht viel von Wolfsburg gesehen, aber wenn ich mich an die letzte Saison erinnere, was ich da teilweise gesehen habe, ist besagter William nach vorne eine Waffe, aber nach hinten hat er seine Schwächen. Und
da müsste man dann einen schnellen Spieler zwischen.
Richtig, ganz genau.
Also das ist
der sowieso. Aber natürlich auch hinten genügend aus.
Den bekannten Allrounder im Kader von der Fortuna. Ja.
Also Das hat man jetzt selbst in den wenigen Minuten von dem Wolfsburg-Paderborn-Spiel, was wir gesehen haben, das sah so relativ hintenrum relativ ungeordnet aus und Gefahr ist entstanden, wenn Paderborn da schnell umschalten konnte und da sah die Hintermannschaft überhaupt nicht gut geordnet aus. Also das ist so ein bisschen eine Hoffnung. Vielleicht holt sich Bernhard Tekpetay jetzt in der U23 nochmal 90 Minuten Selbstvertrauen und ist dann bereit für einen Platz in der Startaufstellung.
Den würde ich da tatsächlich auch sehen, auch gerade wenn man jetzt irgendwie an Paderborn nochmal kurz denkt.
Ja.
Da spielt ja der Mamba, der auch irgendwie feilschnell ist. Und ich weiß jetzt nicht, welcher Spieler das sonst bei Fortuna dann machen sollte, außer Tekpetay.
Nana Ampoma.
Es gibt natürlich noch Nana Ampoma, aber der ist halt eben leider verletzt.
Der trainiert wieder mit.
Der trainiert jetzt, glaube ich, wieder mit. Soll er denn schon eine Option sein für das Spiel?
Weiß ich nicht genau.
Tim? Also wenn, wahrscheinlich wird er da eher überhaupt eingewechselt. Aber
also ich sag mal, setze auch noch so ein bisschen darauf, dass im Aufbau dieser Saison, irgendwie viertes Spiel, man möglicherweise Wolfsburg noch in einer Situation erwischen kann, wo sie halt hintenrum noch nicht so gefestigt sind. Und ich glaube, da sind auch genug jetzt auf Länderspielreise bestimmt, dass das System nicht weiter gefestigt werden kann. Das Wichtige wird nur sein, ich denke, man wird ein Tor schießen gegen Wolfsburg. Das Wichtige ist halt, maximal 1 zu fangen.
Ja. Okay, wisst ihr was von Kasim Adams? Ist der wieder fit? Was war bei dem los?
Der hatte genau wie
muskuläre wie Geschichte.
Glaube ich, auch irgendwie eine muskuläre Geschichte, ja. Genau. Und weiß ich auch nicht so genau. Also wenn er fit ist und wenn man es ihm einigermaßen zutraut, würde ich ihm mir eigentlich wünschen, weil ich glaube, er ist ja irgendwie an die 1,90, so den könnte man zumindest mal gegen
Weghorst stellen. Musst du den aufstellen?
Ja.
Also wenn du den siehst, so der Typ ist wirklich gigantisch und ist ja anscheinend auch ein ziemlich aggressiver Verteidiger und so und
Und er ist 1,90.
Ja,
genau. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Tatsächlich vielleicht das Puzzlesteinchen, wenn er dann fit ist, das möglicherweise dazu führen kann, dass man halt nur dieses besagte eine Tor maximal gegen Wolfsburg zulässt. Ich sag mal, es ist ja schon auch, sind drei ja, offensiv starke Gegner bisher gewesen. Es wird Zeit für das erste zu Null-Spiel.
Der Sack kann das reißen, auf jeden Fall.
Ja, das müsste auf jeden Fall mithelfen.
Vielleicht noch ein Puzzleteil, was mir einfällt, das hat jetzt ja leider in Frankfurt nicht so gut geklappt, wo Fink sich gegen Hasebe dann quasi irgendwie gestellt hat oder allgemein so den Gegenpart eingenommen hat. Das ist eigentlich relativ vergleichbar bei Wolfsburg, die dann irgendwie Guilavogui in die Innenverteidigung gezogen haben, der das Aufbauspiel macht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Fink dann wieder spielt und anläuft und hoffe, dass er dann da diesmal so spielt, wie wir ihn lieben.
Ja, ich habe tatsächlich auch gerade, als ich die Größe mir nochmal angeschaut habe, entdeckt, dass Kasim Adams auf den Tag genau 10 Jahre jünger ist als ich.
Wahnsinn. Ach,
das ist ja klasse.
Ja.
Ja, aber vielleicht sollte man wirklich nochmal mit einem genaueren Blick auf dieses Testspiel gegen Schwarz-Weiß 06 schauen.
Wenn ja.
Bei so vielen Spielern fragen, ob die schon wieder fit sind. Vielleicht bekommen die ja schon ihre ersten Minuten jetzt am Donnerstag. Also ich glaube, dann werde ich da wahrscheinlich auch mal zuschauen.
Ah, Donnerstagabend.
Fahrt ihr da hin?
Ich habe Zeit. Können wir hinfahren?
Ja, ich glaube, ich fahre da nicht hin.
Aber ich dachte, das wäre jetzt gerade ein vereinbartes Treffen.
Ja, ist ja auch weit. Also wir nehmen ja sowieso immer große Wege hier aus dem Exil auf uns, um halt in Düsseldorf manchmal Fußballspieler anschauen zu können. Ja. Das
muss man also weiter weg einteilen. Als wir könnte eigentlich niemand sein von Düsseldorf, finde ich.
Zumindest also mental.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Bruder geht natürlich hin aus alter Verbundenheit und hatte mich dann auch eingeladen. Aber den einen verbliebenen Tag, den ich mir im Jahr freinehmen kann, den war es mir jetzt nicht wert, auf den Freitag zu legen.
Das verstehe ich, ist okay.
Ja, seht ihr denn noch andere offenkundige Wechsel, die Funke vornehmen könnte? Also, was denkt ihr zum Beispiel über Suttner für Gieselmann? Meint ihr, das ist jetzt schon ein Thema? Eher noch nicht.
Ich gehe mal davon aus, wenn...
Bitte?
Also, ich denke, wenn er den Adams reinbringt, dann wird er nicht einen zweiten Teil der Viererkette im selben Spiel tauschen. Dafür würde ich Funkel nicht zutrauen. Dann lässt er die Außenverteidiger weiterspielen.
Also ich muss kurz noch auch eine kleine Lanze für Suttner brechen. Der ist auf jeden Fall der Mann, der die meisten Kilometer gelaufen ist in den Spielen, in denen er gespielt hat. Da muss man auf jeden Fall davon ausgehen, dass der nicht die letzten 20 Minuten nicht mehr hinterherlaufen kann. Das kann ja auch schon mal helfen.
Wobei man sicher auch wieder ein heißer Kandidat für vorne sein wird, befürchte ich.
Das hoffe ich ja einfach nicht. Ja.
Ja, was denkt ihr denn, wie es ausgeht? Vielleicht erstmal du, Tim?
Ja, also ich habe halt die große Hoffnung, dass Zach tatsächlich hinten dicht hält und zusammen mit einer stark aufspielenden Abwehr und tippe auf ein 1-0 für Fortuna.
Ja, dann Mirko, was denkst du?
Ich tippe auf ein 2-0 für die Fortuna.
Sehr gut, das wird sehr gern genommen.
Ich tippe auf ein 3-1 für die Fortuna, weil ich glaube, dass unsere fallschnellen Offensivspieler eingesetzt werden und im vierten Spiel dann auch tatsächlich so gut funktionieren, wie man sich das wünscht.
Ja, sehr gut. Dann hat ja wieder alles seine Richtigkeit hier, nachdem ich hier beim letzten Mal den optimistischsten Tipp abgegeben habe, was nicht so ganz zu mir passt, kann ich dann jetzt sehen und sage 1-2 und gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ja, was steht jetzt ansonsten noch so an? Heute ist ja der Deadline-Day zu Ende gegangen. Leider hat man nicht noch einen Knaller verpflichten können oder vor allen Dingen wollen. War, glaube ich, auch nicht anders zu erwarten, oder?
Ich glaube, alle ghanaischen Nationalspieler sind irgendwo fest unter Vertrag. Ja.
Ein Jammer.
Und eingeplant.
Ja, ich bin nur froh, Jammer. Dass da die Finger von den Osnabrückern gelassen wurde.
Dann lasst ihr da noch ein Jahr Zeit. Ja,
ich glaube nicht. Ne?
Achso.
Aber gute Spieler.
Ja, also ich hätte ja gerne Ich war, Davor Lovren ist der Mensch mit dem längsten Vertrag nach André Hoffmann in unserem Kader. Der ist 20 immer noch. Ich bin ganz verzweifelt, dass man ihn nicht in die zweite Liga verleihen kann. Das ist schade. Wobei man auch ansonsten auch sagen muss, dass unsere Leihspieler jetzt momentan nicht richtig durchstarten. Der Herr Gül spielt beim aktuell schlechtesten Zweitligateam keine Rolle. Und Herr Ioa wird mal eingewechselt. Ich glaube, am Anfang hat er mehr von Anfang an gespielt und ist jetzt eher der Einwechselspieler. Das ist natürlich schade. Das ist
echt ein bisschen überraschend. Also irgendwie bei dem dachte ich eigentlich, gerade weil man den ja irgendwie auch scheinbar so mit einem richtig guten Plan irgendwie verliehen hatte, recht früh, irgendwie vor dem Trainingscamp schon, damit er sich sofort durchsetzen konnte, halt irgendwie an einen noch ambitionierteren Zweitligisten als im letzten Jahr. Das sah eigentlich ganz gut aus, weil er irgendwie kleine, aber halt irgendwie stete Schritte nach vorne irgendwie gemacht hat in den letzten beiden Jahren. Und eigentlich war ich da ziemlich optimistisch, dass man da jetzt irgendwie nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne sehen kann. Und das scheint jetzt irgendwie gar nicht so der Fall zu sein.
Naja, aber man hat ja dann tatsächlich so gar nichts passiert heute. Stimmt natürlich nicht. Man hat ja immerhin sich wohlweislich für ein Jahr erstmal von Yannick Theissen getrennt auf Leihbasis, der jetzt hoffentlich bei Rot-Weiß Erfurt ein bisschen Spielpraxis sammeln wird.
Das heißt, wir haben nur noch 5 Torhüter im Kader.
Ja, gefühlt.
Nicht gefühlt. Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung. Das ist,
glaube ich, auch leider richtig. Ja, doch.
Ja, also
vielleicht plus minus 1.
Ja, wenn dann nicht heute noch der ghanaische Nationaltorhüter dazugestoßen ist.
Ja, wenn sich jetzt der Steffen verletzt, dann wäre der Theissen wieder ein heißer Kandidat für die Reservebank. Wer würde denn dann spielen überhaupt?
Theissen? Ja, ich denke mal Florian Kastenmeier.
Ach, Kastenmeier, Entschuldigung. Ja. Richtig, richtig.
Ja, Mucke, wo wir dich jetzt hier gerade schon mal da haben, hast du vielleicht noch eine Einschätzung, was du dir vorstellst, dass, wie es mit der Karriere von Emanuel Ioa weitergehen könnte? Du hast ihn ja auch
meine Beobachtung Saison
näher verfolgt.
Meine Beobachtungen sind da jetzt gar nicht mal so ausgesprochen gut, aber er hat uns auch, beim VfL Osnabrück hat er auch für uns gespielt. Das war natürlich noch eine Zeit, da kannten wir noch nicht diesen Erfolg, den wir gerade spüren. Osnabrück ist ja gerade drittplatziertes Team in der zweiten Bundesliga, hat sich irgendwie hochgekämpft. Aber ja, er konnte auf jeden Fall bei Osnabrück keinen Fuß fassen. Ich habe ihn dann irgendwie bei Aue, glaube ich, beobachten können. Da war er dann ja relativ gut. Würde es mir für ihn wünschen. Kann er jetzt aber darüber hinaus noch nicht viel sagen.
Jetzt ist er, glaube ich, in Kiel gelandet, oder?
Richtig. Ja, ist ja schon ein bisschen ambitionierter. Ich glaube, da hat der Schritt dann scheinbar nicht so geklappt.
Nee, irgendwie nicht. Aber Kiel spielt auch generell nicht so gut, glaube ich.
Ja, da geht es runter und drüber.
Ja. Ja, ich weiß das gar nicht so genau. Also zweite Liga verfolge ich ja eigentlich sehr, sehr wenig.
Schön. Wer spielt denn da überhaupt noch?
Ja, habt ihr noch irgendwas für heute? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich manchmal die Angewohnheit, einfach nach aktuellen News über unsere Fortuna zu suchen und habe da heute gelesen, dass anscheinend heute sich ein paar Hiltener Fürth-Klässler darüber gefreut haben, dass sie auf Klassenfahrt gehen durften mit dem Bus des besten und geilsten Vereins der Welt. Nämlich mit dem Fortuna-Bus ging es heute auf Klassenfahrt.
Stark. Glückwunsch auch von dieser Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Also das hätte ich mir damals auch gewünscht.
Auf jeden Fall.
Das hat aber keiner irgendwie, nee.
Dafür war kein Geld da anscheinend.
Also ich glaube, ich wäre durch.
Also wenn dann sonst niemand mehr was hat, dann glaube ich, schieben wir nämlich den Rest an Themen, die wir noch haben, an brennenden Themen auf nächste Woche.
Richtig, wo wir dann auch mit Sicherheit dann genaueres Wissen über die großartigen Vorstellungen unserer Nationalspieler, denen wir auf diesem Weg alle viel Gesundheit und viel Erfolg wünschen.
Und viel Gesundheit.
Vor allen Dingen Gesundheit.
Und die wünschen wir natürlich auch allen Hörern, die uns zuhören. Schön, dass ihr zugehört habt. Und dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut.
Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.